Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFPE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Wir haben eine totale Gleichgültigkeit den Kindern gegenüber. Das ist meine allergrößte Kritik an unsere Politik und an die Verwaltung. Die Gleichgültigkeit den Kindern gegenüber. Und da, glaube ich, müssen wir gemeinsam gucken, wie kriegen wir Gewerkschaften, wie kriegen wir Arbeitgeberverbände, wie kriegen wir Bündnispartner mit auf den Weg, dass wir anders zu anderen Rahmenbedingungen kommen. Wir dürfen nicht mehr so friedlich bleiben. Unsere Kinder brauchen uns als ganz, ganz markante Anwälte für ihre Interessen.
Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Die gute Kita – Handlungsempfehlungen für die Frühpädagogik. Ja, es ist keine Neuigkeit, dass die Erschöpfung aufgrund vieler verschiedener Faktoren unter pädagogischen Fachkräften aktuell unfassbar groß ist. Bücher wie Der Kita-Kollaps, Die Kita-Revolution und Die gute Kita rufen zur Veränderung auf, da die aktuelle pädagogische Situation kurz vor dem Kollaps steht. Der Ausbau der Kitas fand ohne ausreichende Qualitätssicherung statt, was zu erheblichen Defiziten führt. In dieser Podcast-Folge möchten wir uns ansehen, wie Struktur- und Prozessqualität in der aktuellen Situation verbessert und eine effektive Qualitätssicherung hergestellt werden kann. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir zwei Autorinnen des Buches Die gute Kita – Handlungsempfehlung für die Frühpädagogik, welches kürzlich im Verlag Herder erschien, eingeladen. Zum einen Ilse Wehrmann. Ilse Wehrmann ist Diplom-Sozialpädagogin und Erzieherin. Als Geschäftsführerin des Landesverbandes Evangelischer Tageseinrichtung in Bremen und Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtung für Kinder e.V. berät sie Firmen und Städte beim Aufbau von Kindertagesstätten. Zudem ist sie in verschiedenen Stiftungen, darunter auch in der Robert-Bosch-Stiftung und in der Konrad-Adenauer-Stiftung, sowie im Arbeitskreis Frühkindlich Bildung und Schulung tätig. Franziska Martinet ist Diplompädagogin und war von 2009 bis 2020 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen tätig. Dort begleitete sie die Forschungsprojekte zur außerfamiliären Betreuung, kindlichen Entwicklung und Einschätzung von Kindeswohlgefährdung sowie zur Evaluation und Qualitätsentwicklung von Kindertageseinrichtungen. Seit 2020 ist sie Lektorin beim Verlag Herder und freie Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen. Herzlich willkommen, Ilse, herzlich willkommen, Franziska.
Dankeschön.
Ja, ich habe schon ein bisschen was über euch erzählt. Gibt es noch was, was ihr zu eurer Person ergänzen mögt?
Ja, vielleicht könnten wir sagen, wie wir uns kennengelernt haben, oder? Ja. Genau, als ich bei der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen war, bei Gabriela Hock-Schnabel und Joachim Benzel, haben Ilse und ich uns kennengelernt, weil ihr damals entschieden habt, ein Qualitätsmessinstrument zu entwickeln, PROMEC. Und da war ich mit beteiligt und daraus ist dann jetzt auch eben die Zusammenarbeit zu dem Buch entstanden oder daraus ist eigentlich das Buch entstanden.
Weil es mir einfach keine Ruhe gelassen hat, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Wie wenig wir sozusagen auf die Qualität in den Einrichtungen achten. Und ich bin ja schon lange im Ruhestand und begleite aktuell noch viele Kindergartenbauten und merke, wir schalten 18 Behörden ein für den Bau einer Kita, für das Genehmigungsverfahren. Und hinterher guckt keiner mehr, was mit den Kindern passiert. Und aus dieser Frustration, muss ich mal sagen, habe ich mal dieses Kita-Kollaps-Buch als politischen Weckruf geschrieben. Und daraus ist sozusagen dann das zweite Buch entstanden mit Franziska Martinet und Gabriela Haug und Joachim Benzel, weil wir gesagt haben, wir müssen auch beschreiben, wie muss eigentlich eine gute Kita aussehen? Wie muss die Strukturqualität sein? Wie muss die Prozessqualität sein? Weil da guckt keiner hin, keiner verbindlich hin. Es ist sozusagen den einzelnen Mitarbeitern und Trägern und Betreibern überlassen, ob sie überhaupt hingucken.
Ich denke, da genau sollten wir heute hinschauen, also in die Prozesse, in die Strukturqualität dahin, was können wir denn jetzt aktuell tun, damit wir das irgendwie, ich sag mal, das Ruder ein bisschen rumreißen. Und auch eingangs im Buch schreibt ihr ganz klar, verschlafen wir die Zukunft unserer Kinder. Und du sagst gerade schon, ne, also es ist wirklich gerade eine Situation zum Haare raufen. Und ihr schreibt auch, dass kein oder kaum ein anderes europäisches Land weniger seines Bruttoinlandsproduktes für Bildung ausgibt als Deutschland. Also wir stehen kurz vor dem Kollaps. Vielleicht da nochmal kurz hingeguckt. Was meint ihr, wie kam es dazu, dass wir da stehen, wo wir gerade sind?
Ich glaube, wir erleben den Kollaps schon im Bereich von Kindergärten und Schulen, dass häufig nur noch Aufsicht geführt werden kann, aber keine Bildungsarbeit mehr gemacht werden kann. Und ich bin ja mal mit Professor F. Denakis, Professor Wallenhöfer von der Bosch-Stiftung um die Welt geschickt worden. Was machen andere im Bildungsbereich anders? Jede Kindertagesstätte, die ich weltweit gesehen habe, bis Neuseeland, wäre nach unseren Maßstäben am gleichen Tag geschlossen. Aber die Haltung zu den Kindern hat gestimmt. Wir sind verliebt in Sicherheitsauflagen, die will ich gar nicht kleinreden. Aber ob nun 10 oder 15 Zentimeter Abstand von der einen Steckdose zur anderen, das ist keine Kindeswohlgefährdung. Oder wenn 2 Quadratmeter fehlen. Dann entscheidend ist, dass wir den Kindern ihre Bildungschancen ermöglichen. Als ehemaliges Land der Dichter und Denker kann nicht sein, dass wir es nicht schaffen, 400.000 Kindern einen Kindergartenplatz zu ermöglichen. Die Rechtsansprüche sind nicht vom Himmel gefallen. Die gibt es schon lange, seit 96 und 2013. Und wir tun nichts. Und im Moment hängt, muss ich mal sagen, die Bildung der Kinder von der Finanzkraft einer Kommune in den ersten 6 Jahren und dem Familienbild des Bürgermeisters oder Gemeinderats ab. Hier brauchen wir einheitliche, verlässliche Standards, kommunenübergreifend, länderspezifisch. Und das bedeutet auch Geld in die Hand zu nehmen. Für diese Kinder, auch für die Bauten. Nicht nur für die Arbeit mit den Einrichtungen, mit den Kindern hinterher selber, auch für die Bauten. Und wir haben Genehmigungsverfahren inzwischen. Wir verwalten uns zu Tode bis 1,5 Jahre. Eine Mitarbeiterin mit ausländischen Abschlüssen braucht 1,5 bis 2 Jahre, bis sie anerkannt sind. Oder ein Kind mit einem Hilfebedarf, bis die Hilfen gewährleistet, dauert auch so lange. Nicht nur die Baugenehmigung. Hier müssen wir schneller werden. Bürokratie an der Stelle reduziert, abgebaut. Natürlicher Menschenverstand muss auch mal zum Zuge kommen.
Naja, und wenn du fragst eben, wie es dazu gekommen ist, ne, wir investieren seit Jahren und Jahrzehnten viel zu wenig in die Bildung und nicht nur in die frühe Bildung, sondern natürlich im Schulsystem ist es ja das Gleiche, ne? Ilse hat vorhin schon erzählt, wie marode viele Gebäude sind, wie marode Schulen sind. Da haben wir seit Jahren verschlafen zu investieren. Ich habe auch oft das Gefühl, man denkt eben in Legislaturperioden, ne? In Bildung zu investieren wäre so eine wahnsinnig langwierige Investition, die sieht man nicht sofort. Da kann man nicht direkt Erfolge einstreichen und man versteht nicht, dass es aber langfristig gar nicht anders geht, als da rein zu investieren, um eben die Zukunft der Kinder zu sichern, die Zukunft des Landes letztendlich zu sichern. Und die Bedingungen, die im Moment in Kitas vorliegen, die ermöglichen es pädagogischen Fachkräften nicht, gute pädagogische Arbeit zu leisten. Und sie ermöglichen es ihnen auch nicht, gesund dabei zu bleiben. Und so kommt es natürlich, dass unter den Bedingungen pädagogische Fachkräfte das nicht als attraktiv wahrnehmen, in der Kita zu arbeiten, sodass wir einen Fachkräftemangel haben, sodass wir keine Kita-Plätze anbieten können, weil einfach die Kapazitäten gar nicht da sind. Also letztendlich hat man das System langfristig schon vor einiger Zeit an die Wand gefahren. Und wir werden ja nachher hoffentlich auch nochmal gucken, was es jetzt
zu tun gibt und
was können wir überhaupt noch tun, weil das natürlich auch wahnsinnig frustrierend ist. Aber für Fachkräfte ist es eben genauso frustrierend, ne? Sie werden letztendlich allein gelassen mit diesen Bedingungen und können nur noch durch die Haltung, durch ihr Engagement, ihr persönliches und durch, ja, aber auch durch die Investition ihrer Ressourcen dazu beitragen, dass es den Kindern gut geht. Aber unter den Rahmenbedingungen wird es langfristig nicht funktionieren.
Und wir müssen doch Orte schaffen für Kinder, wo sie gerne hingehen, wo es Lebens- und Lernorte sind, wo sie sich jeden Tag freuen, wo sie 5, 6 Jahre Spannendes vorfinden. Also auf empathische Pädagogen treffen, auf gute Räumlichkeiten und nicht Räumlichkeiten, die sozusagen schon lange, lange vergammelt sind. Vor allem im Schulbereich, da ist es noch schlimmer als im Kindergartenbereich. Im Kindergartenbereich haben ja viele private Träger auch anders investiert und gearbeitet. Also Räumlichkeiten zu schaffen, wo man gerne hingeht und empathische Pädagogen, das ist unsere Aufgabe. Und dafür ist es eher 12:30 als 11:55. Hier müssen wir ganz anders Gas geben. Und dann sehe ich viele freie Räume in Kommunen und Städten. Leere Büros. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir nicht gucken, wo können wir gute Räume für Kinder schaffen und stattdessen lassen wir sie einfach auf der Straße stehen. Kümmern uns überhaupt nicht. Also um Bildungsangebote, um Bildungsräume. Da müssten wir viel fantasievoller sein. Ich weiß gar nicht, was noch passieren muss, damit wir aufwachen. Ich glaube, vor allem dürfen Eltern nicht mehr so friedlich sein. Wenn sie keinen Platz kriegen, müssen sie anders dafür streiten und kämpfen und Erzieher und Lehrer auch anders auf die Straßen gehen, für Kinder als Anwälte tätig zu werden. Unsere Politik macht es jedenfalls so nicht.
Nun ist es, glaube ich, aber auch keine Überraschung oder keine Verwunderung, dass auch echt viele Eltern gerade ganz schön mit der Erschöpfung zu tun haben. Ne? Wir sprechen von Fachkräften, aber auch Eltern, gerade die Eltern, die gerade aus der Elternzeit kommen und gucken, wie sie es alles unter einen Hut kriegen. Also es ist wirklich ein Stück weit ein Dilemma. Und ich konnte gerade natürlich die ganze Zeit nur nicken, ja, auf jeden Fall unbedingt. Und was mir dann aber noch so in den Sinn kam, da war doch mal das Gespräch von dem guten Kita-Gesetz. Also es wurde doch etwas in die Hand genommen. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz halten und gucken, ja, was ist denn mit dem passiert?
Das gute Kita-Gesetz hat nach meinem Dafürhalten wenig zur Qualitätsverbesserung in den Einrichtungen beigetragen. Es ist zum Teil für Beitragsfreiheit genommen worden. Die Beitragsfreiheit hätte es so gar nicht geben müssen, denn Eltern, die es nicht bezahlen können, mussten es vorher auch schon nicht bezahlen. Und man hat einfach keine Kontrolle verbunden, was mit dem Geld passiert. Es muss in andere Rahmenbedingungen fließen, in eine andere Personalausstattung, in andere Qualifizierung des Personals. Und da müsste ganz anders gehandelt werden. Politik guckt einfach weg, meint mit, das Gesetz ist für mich eine Art eine Alibi-Funktion. So wie wir verliebt sind in Projekte und nicht in Nachhaltigkeit und Langfristigkeit.
Und dann ist es jetzt ja auch so, ne? Es heißt das Gute-Kita-Gesetz und unser Buchtitel, die Gute-Kita, ist fast ein bisschen so eine ironische Anspielung darauf, weil wir gesagt haben, wir brauchen aber standardisierte Qualitätsmerkmale. Wir brauchen Indikatoren, an denen wir festmachen können, was ist denn eigentlich Qualität, weil das steht in dem Gesetz überhaupt nicht drin. Es war wirklich einfach nur eine pauschale Investition, aber eben, wie Ilse schon sagte, ne, es wurde dann für Beitragsfreiheit ausgegeben, aber in keinster Weise in Qualität investiert.
Und wir können ja auch gar nicht sagen, dass alle Einrichtungen nicht schön sind. Das Problem ist ja, es gibt ja einige, wo man hinkommt und denkt, wow, und andere, oh mein Gott. Ne? Also es ist irgendwie auch so Glück oder Pech. Wo finde ich einen Platz? Wo komme ich hin? Wie ist da die Qualität? Also auch das ist ja was. Genau, deswegen sagt ihr ganz klar, es braucht Kriterien. Es braucht was Regelhaftes, was zum Orientieren.
Das Gleiche, was uns im Kindergarten- und Krippenbereich beschäftigt, wird uns ja im Ganztagsschulbereich genauso einholen. Da gucken wir nicht hin, wie ja auch Franziska sagt, wir denken in Legislaturperioden und Ressorts, wir denken aber nicht übergreifend. Und da können wir von anderen Ländern ein Beispiel nehmen, die das ganz anders praktizieren. Da muss es auch eine andere Bundeszuständigkeit geben für diesen Bereich.
Genau, und es ist abhängig von der Kita, in der ich bin als Kind. Und es ist aber auch abhängig vom Bundesland, in dem ich bin. In Berlin zum Beispiel gibt es ja verpflichtende Qualitätserhebungen, in allen anderen Bundesländern nicht. Da ist vielleicht auch unser föderalistisches System ein bisschen eine Krux.
Problematisch.
Definitiv. Und gerade je mehr wir an Trägern auch haben, auch an kleineren Trägern, die sehr innovativ sind, trotzdem müssen wir gucken, wie sind die Rahmenbedingungen, wie können wir helfen und stützen. Wir müssen schon auch kontrollieren, das ist gar keine Frage. In der Automobilindustrie wäre es eine Lachnummer, wenn es keinen TÜV gäbe zur Abnahme. Wäre es eine Lachnummer, wenn man das nur den Automobilkonzernen überlassen würde. Und da, wo man mit Kindern arbeitet, da ist das egal, da überlässt man sozusagen es der Willkür.
Ja, genau, bei allen Produkten ja letztendlich. Ne? Ja. Es gibt überall Qualitätssicherungsverfahren, DIN-Normen und so weiter. Bei Kindern und ihrer Entwicklung schaut aber keiner mehr hin.
Das ist ein deutsches Problem.
Okay, bevor wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, weil ich habe immer so dieses Gefühl von, oh Gott, oh nein, oh Mist, ne? Uns hören ja auch viele zu, die wirklich engagiert sind, die auch was verändern wollen. Ne? Ihr habt schon gesagt, ja, mit auf die Straße gehen, euch zeigen, das wäre so eins. Und ihr habt angesprochen, da gibt es Prozess- und Strukturqualitäten. Ihr beschreibt es im Buch auch super einladend und einfach verständlich, so dass man auch anhand dieser Übersicht so schön gucken kann bei sich in der Einrichtung, okay, wo stehen wir? Ne? Und wo können wir noch ansetzen? Und für alle Hörer und Hörerinnen, vielleicht steigen wir zuerst mit der Prozessqualität ein. Ihr könnt vielleicht nochmal kurz erläutern, was hat es damit auf sich und gehen dann nochmal zur Strukturqualität über, damit man so ein Verständnis davon bekommt, was ist damit gemeint?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass die Prozess- und Strukturqualität natürlich unweigerlich zusammenhängen und ja, interdependieren, also voneinander abhängen. Genau, und mit der Prozessqualität ist gemeint, sind alle, wie der Name sagt, Prozesse gemeint, also Interaktionen, die Alltagsgestaltung, zum Beispiel auch Raum und Ausstattung, also alles, was direkt beim Kind ankommt. und seine Qualität bzw. seine Entwicklung beeinflusst. Genau, und da haben natürlich pädagogische Fachkräfte den entscheidenden Einfluss drauf. Und das Ganze ist aber einfach auch nur dann möglich, wenn sie entsprechende Rahmenbedingungen vorfinden, wo wir dann wiederum bei der Strukturqualität sind. Und ich finde es, ich sehe das genauso wie du. Ich kenne so viele oder ich habe so viele pädagogische Fachkräfte gesehen, die wirklich jeden Tag ihr Bestes geben und wirklich eine wahnsinnig, um mal bei dem Begriff zu bleiben, eine richtig gute Qualität abliefern. Ja, aber da müssen wir schon aufpassen, weil die engagieren sich irgendwann auch über ihre Grenzen hinaus und das ist dann langfristig auch keine gute Idee. Da auch so kollabiert das System dann.
Da erlebe ich auch gerade eine große Frustration bei den Mitarbeitern und auch Burnout, die einfach überfordert sind von der Situation und aussteigen. Und da müssen wir, glaube ich, ganz anders reagieren. Insgesamt würde ich sagen, der Erzieherberuf ist einer der kostbarsten Berufe, die unser Land hat. Erzieher und Lehrer, Pädagogen sind Zukunftsgestalter eines Landes. Nie wieder gibt es solche Möglichkeiten, ein Land zu prägen wie in diesen ersten Jahren. Und von daher muss ich mal sagen, gehören Pädagogen an die erste Stelle der Gesellschaft. Das müssen die Bestbezahltesten, die Bestausgebildeten sein, die in der gesellschaftlichen Bewertung an der Spitze stehen. Was wir in den ersten Jahren versäumen, das holen wir ganz, wenn überhaupt, sehr kostspielig nach, wenn überhaupt. Und das muss auch der Politik, glaube ich, intravenös gespritzt werden, dass diese ersten Jahre die entscheidenden Jahre sind für ein Land, für ein Volk. Und das haben alle anderen um uns herum mehr erkannt, als wir das in Deutschland erkennen.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, ne? Also auch da, wenn man vergleicht mit anderen Ländern, da sind wir ganz weit hinten. Es gibt in allen anderen Ländern verdienen pädagogische Fachkräfte so viel wie GrundschullehrerInnen zum Beispiel, zumindest deutlich mehr. Also der Beruf ist auch deutlich anerkannt, hat eine höhere Qualifikation und damit auch, ja, wird eben einfach diese Wichtigkeit nochmal mehr hervorgehoben. Ich habe das Gefühl, dass wir das hier auch immer noch gar nicht erkannt haben, was für einen entscheidenden Einfluss und was, ja, was für eine wichtige Rolle pädagogische Fachkräfte haben.
Wir haben ja versucht, über die Bosch-Stiftung Studiengänge in Deutschland in Gang zu bringen, wie im Ausland, dass Lehrer und Frühpädagogen gemeinsam studieren, ein gemeinsames Grundstudium haben, dann spezialisiert man sich, Frühpädagogik, Schulpädagogik. Aber die Frühpädagogen müssen sich manchmal noch nachqualifizieren als Erzieher, wenn sie überhaupt eine Genehmigung kriegen wollen, in den Einrichtungen arbeiten zu dürfen. Da sind wir ein Entwicklungsland geworden. Wir müssen diesen Beruf attraktiv machen im ganzen Ansehen in der Bevölkerung. Das muss es eine Chefsache bleiben. Ich merke das bei dem Aufbau von Betriebskitas, da ist es immer eine Sache des Chefs, des Personalvorstandes und des Gesamtleitung. Und das hat was mit Achtung und Wertschätzung zu tun für die Mitarbeiter. Unternehmen kennen das mit Kunden anders, als der öffentliche Bereich das kennt. Und deshalb sage ich, es muss eine Chefsache werden, das Thema frühe Bildung. Da brauchen wir auch eine Konferenz im Bundeskanzleramt. Wir reden zu viel über die Dinge, aber wir tun nichts wirklich. Und wir reden vor allem nicht mit den Betroffenen.
Das ist was, ne? Wir reden nicht mit den Betroffenen. Ich habe gerade auch die ganze Zeit gefragt, so an welche Tür schreiben wir das jetzt so? Wem schicken wir den Podcast, dass sich etwas ändert? Was können wir tun? Weil ich glaube, alle, die das hören, alle, die auch mit in diesem Boot sitzen, die in irgendeiner Form davon berührt, betroffen sind, die werden sagen, ja, ja, ja. Und jetzt? Was mache ich jetzt?
Ja, ich glaube, es muss anders erstritten und erlitten werden, sonst wird sich's nicht ändern. Politik reagiert nur, ist mein Eindruck, nur auf Druck.
Ja, und so tragisch das ist, aber ich fürchte, dass wir spätestens, wenn dann der Wirtschaftskollaps droht oder dann schon erreicht ist, dass dann irgendwann verstanden wird, oh, da hängt aber einiges miteinander zusammen. Vielleicht sollte man mal gucken. Es geht ja gar nicht darum, dass Familien, dass die Eltern arbeiten gehen können, damit die Kinder betreut sind, sondern es geht eben auch langfristig darum, dass wir Kinder brauchen, spätere Erwachsene brauchen, die kritisch denken, die kreativ denken, die Problemlösekompetenzen haben. Also, und auch da müssen wir einfach wahnsinnig früh schon investieren. Da müssen wir wirklich beste Bedingungen für schaffen, damit wir da langfristig die Chance haben, international mitzuhalten. Ich bin Pädagogin, das ist gar nicht mein Hauptansinn, dass es wirtschaftlich gut läuft, aber ich glaube schon, dass man in der Politik damit wahrscheinlich am ehesten noch was erreichen kann.
Und Demokratiebildung wird ein immer wichtigerer Punkt sein, auch mit im Kindergartenbereich, Kindergartenparlamente, ja, Diskussionen also mitentscheiden lassen. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, vor der wir stehen. Da müssen Gewerkschaften, da müssen die Arbeitgeber ganz anders noch mit ins Boot genommen werden. Sie müssen sich auch mit engagieren in diesem Bereich, zu Einrichtungen zu kommen, weil vieles sozusagen auch schneller, unbürokratischer geht auf diesem Wege.
Ja, da sind wir Fachkräfte, glaube ich, einfach auch sehr sozial, auch wenn wir uns im angucken, ne, wer streikt, wie erkämpfen sich andere Berufsgruppen ihre Rechte oder ja ihr Ansehen? Und wann hören wir mal, ja, es wird mal gestreikt, aber in so einer Form wie bei anderen großen Wirtschaftskonzernen ja nicht.
Nee, und wir brauchen eine ganz andere Leidenschaft flächendeckend für Kinder, für ihre Bildungschancen. Das ist unsere gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und dafür werden wir auch ein Sondervermögen brauchen, sonst wird es gar nicht gehen bei dem, was wir auch versäumt haben in Jahrzehnten, alleine schon in Einrichtungen und in der Ausbildung. Und da werden wir richtig um mehr Geld kämpfen müssen. Und da sehe ich im Moment wenig Hoffnung, dass das politisch erkannt wird. Mein Eindruck ist, man wartet, dass das Schiff völlig an die Wand fährt und dass wir dann erst reagieren. Aber wir müssten schon vorher reagieren, weil die nächste Generation, dahinter lassen wir einen Schuldenberg, ein kaputtes Klima. Die werden sehr viel Vorwürfe uns machen. Was habt ihr eigentlich für uns getan? Seid nicht mal in der Lage, uns Bildungschancen zu ermöglichen.
Ja, und ich muss sagen, ich bewundere wirklich jede pädagogische Fachkraft, die jeden Tag in die Kita geht und Kinder begleitet und das mit Leidenschaft macht. Und ich bin dankbar für jede pädagogische Fachkraft, die das so macht. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir pädagogische Fachkräfte auch bestärken, zu sagen, und stopp, hier sind meine Grenzen. Ich kann unter diesen Bedingungen so nicht mehr arbeiten. Dann ist es an der Leitung zu sagen, wir müssen diese Gruppen schließen. Wir müssen vielleicht auch die Kita schließen oder dem Träger zu sagen, wir sind über die Grenze hinaus. Wir können so nicht mehr arbeiten und dann wirklich aufzustehen. Und ich glaube, wie du sagst, da sind pädagogische Fachkräfte oder überhaupt alle sozialen Berufe, man opfert sich dann auf. Ne? Man geht bis zur Selbstaufgabe, aber letztendlich tut man damit den Kindern, sich selbst und damit auch am Ende dem System keinen Gefallen, weil eben das Ganze dann am Ende kollabiert.
Ich glaube, ich habe in den 70er Jahren studiert, insofern bin ich da eher sicher noch eine 68erin. Und wenn wir nicht politisch so viel gekämpft hätten, hätten wir vieles in Deutschland nicht erreicht. Und auch die ganze nationale Qualitätsinitiative, die haben wir nur erreicht, indem wir bei den Stiftungen vorgesprochen haben, indem wir politisch nochmal ganz anders auf die Pauke gehauen haben. Und da warte ich jetzt auch auf die Hochschullehrer, auf die Professoren, die müssen genauso mit auf die Pauke hauen. Wir dürfen uns nicht abfinden mit dem, was wir zurzeit an Ausbildungskapazitäten haben. Wir dürfen es nicht einfach so weiterlaufen lassen. Die Kinder und die Pädagogen haben es verdient, dass wir anders für sie streiten.
Also es braucht Qualitätssicherung, es braucht Absprachen unter den Bundesländern, es braucht eine Vereinheitlichung, es braucht Fachkräfte, die bereit sind, ihre eigenen Grenzen anzuerkennen und auch zu sagen, stopp, hier kann ich jetzt nicht mehr. Ich schreibe eine Belastungsanzeige oder. Ich kam neulich auch in eine Einrichtung und die hatten gleich am Eingang so eine schöne Ampel. Ja. Und die Ampel diente für die Eltern, um zu sehen, wie ist der Kranken- oder beziehungsweise der Personalstand. Ja, also rot hieß so dann, genau. Ne? So Alarm. Wir haben gerade ganz wenig Personal. Du kommst in die Einrichtung und denkst, oh, okay, Mist. Naja, gut, dann hole ich mein Kind vielleicht heute früh ab, um zu entlasten. Also es braucht auch diese Transparenz und ihr sagt ganz klar, es braucht Zusammenhalt und diese Kraft aufzustehen und wegzukommen von dem, ich schaffe das schon, wir schaffen das schon hinzu. Nee, stopp, wir brauchen was anderes, wir stehen gemeinsam auf.
Erzieher sind zu angepasst, zu friedlich immer noch. Und wir brauchen Standards, wenn wir es einheitlich machen, Standards auf internationalem Niveau und uns nicht an dem Schwächsten orientieren in den Bundesländern oder in den Kommunen. Das ist mir nochmal ein ganz wichtiges Anliegen. Wir brauchen internationale Standards, internationale Studienabschlüsse, damit wir auch in Austauschprogramme mit anderen Ländern kommen. Da müssen wir anerkannt sein. Das sind wir nicht.
Ja, genau. Und die einheitliche Qualitätsstandards, ne? Und drunter geht auch gar nichts. Und da wird auch nachgeschaut, da wird überprüft, ob das so läuft. Genau. Wir haben ganz oft im Moment den Fall, dass Notfallkonzepte greifen. Das ist das, was du sagst. Da ist dann die rote Stufe erreicht. Die ist aber in vielen Kitas wochenlang erreicht. Es ist ja nicht so, dass es wieder aufwärts geht, ne? Es ist oft so, dass man gar nicht mehr in den gelben oder gar grünen Bereich kommt. Da stehen Eltern jedes Mal vor der Tür und sehen das rote Licht. Und das bedeutet für Eltern an vielen Orten, in vielen Kitas, dass sie zum Beispiel nur an 4 Tagen in der Woche kommen können. Das bedeutet wiederum, sie können auch nur an 4 Tagen in der Woche arbeiten gehen. Das hat einen so großen Rattenschwanz. Ich glaube, das wird tatsächlich noch immer unterschätzt.
Und ich glaube, da holen wir die Wirtschaft mit ins Boot, die verlässliche Arbeitsverträge braucht. Und umgekehrt die Eltern natürlich auch, müssen wir ganz anders sie mit ins Boot holen. Alle Interviews, die ich gegeben habe mit Zeitschriften, alle Journalisten hatten das gleiche Problem, dass sie sagen, sie gucken morgens sehr ängstlich auf ihr iPhone, was heute wieder an Kürzungen im Kindergarten
aber
ist.
Aber das, Ilse, ist doch total interessant, dass doch so viele Menschen auch aus Elternsicht betroffen sind, die auch in der Wirtschaft sind. Also man möchte doch eigentlich meinen, es betrifft doch nicht nur die Fachkräfte, die aufstehen, sondern es kriegen doch so viele Menschen mit. Warum schaffen wir es nicht, dass wir diese Kraft haben, aufzustehen und etwas zu verändern? Stattdessen sind gerade so viele Fachkräfte bemüht, wie ich es wahrnehme, auf Strafen zu verzichten, liebevoll zu sein, wirklich alles zu geben, was sie können und am Wochenende sich wieder aufzutanken, damit sie am Montag wieder irgendwie auf der Matte stehen. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Aber wie können wir mit diesem ganzen Kuddelmuddel, was meint ihr, was können wir den Menschen da draußen mitgeben? Was können wir tun?
Na, ich habe ja gerade so einen SOS-Brief-Hilferuf an alle Kommunen, an Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete gehört, wenig Reaktion. Wir haben eine totale Gleichgültigkeit den Kindern gegenüber. Das ist meine allergrößte Kritik an unsere Politik und an die Verwaltung. Die Gleichgültigkeit den Kindern gegenüber. Und da, glaube ich, müssen wir gemeinsam gucken, wie kriegen wir Gewerkschaften, wie kriegen wir Arbeitgeberverbände, wie kriegen wir Bündnispartner mit auf den Weg, dass wir anders zu anderen Rahmenbedingungen kommen. Wir dürfen nicht mehr so friedlich bleiben. Unsere Kinder brauchen uns als ganz, ganz markante Anwälte für ihre Interessen.
Aber wie du sagst, ne, so viele bemühen sich, bedürfnisorientiert zu sein, dann möchte ich einfach unbedingt dazu ermutigen, Bedürfnisorientierung ernst zu nehmen, nämlich insofern, als ich meine eigenen Bedürfnisse wahrnehme und eben diese Grenzen kommuniziere, weil das gehört genauso dazu. Ne? Ich kann nicht dauerhaft den Kindern gegenüber bedürfnisorientiert und achtsam sein. Und ich finde es großartig, jede einzelne Fachkraft, die sich darum bemüht und eben, wie ich sagte, jeden Tag ihr Bestes gibt. Aber bitte, bitte achtet auf eure Grenzen und kommuniziert die und tragt die nach außen, weil das die einzige Chance ist, dass andere merken, okay, hier läuft jetzt gerade was schief und dann funktioniert das System eben auch nicht mehr. Und dass eine Leiterin das dem Träger meldet oder dass ein Träger vielleicht das der Kommune meldet und so weiter. Also irgendwie, ich glaube, da müssen wir wirklich, da muss jede Fachkraft bei sich anfangen und wirklich gut nach sich gucken und verstehen, dass Bedürfnisorientierung auch genau das bedeutet, dass ich meine Grenzen wahrnehmen darf und diese kommunizieren darf.
Und ich glaube, da haben wir jetzt unterschiedliche Interessen von Eltern und Erziehern. Da haben wir nicht mehr unbedingt die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften, wie wir sie hatten, weil die einen sind überfordert und die anderen wollen ihre Kinder betreut wissen und versorgt wissen. Und da müssen wir, glaube ich, zu einer ganz anderen Auseinandersetzung und miteinander wiederkommen. Die müssen wieder zusammenwachsen und sagen, nur gemeinsam erreichen wir was.
Ja, genau. Ich glaube, da geht es tatsächlich dann auch um eine gute Kommunikation und eine Transparenz, um darum den Eltern, die Eltern darüber zu informieren, was bedeutet das eigentlich, Kinder gut zu begleiten und was bedeutet das dann auch für die Fachkräfte, dass es nämlich nicht zum Wohle der Kinder ist, wenn Fachkräfte über ihre Grenzen hinausgehen und das nicht melden, nur damit die Kita geöffnet bleiben kann. Das kann am Ende nicht das Ziel sein.
Aber Eltern stehen natürlich mit ihren Arbeitsverhältnissen auch unter Druck.
Ja, und dann müssen sie wiederum die Grenzen ihrem Arbeitgeber gegenüber.
Genau, und diesen Druck zu nutzen. Also wir wissen ja auch, ne, gerade, ich meine, wir wissen im pädagogischen Bereich, wie viel männliche, wie viel weibliche Anteile sind dort. Wie gehen gerade auch weibliche Personen mit Wut um, mit Grenzen um, ne, ganz zart und meistens, ach nee, ich schluck das nochmal runter. Also vielleicht auch da, ne, drauf zu achten und die zu nutzen. Und gleichzeitig, klar, an die Träger, an die Leitung, aber ja, vielleicht können wir da auch nochmal überlegen, wo man eine Anlaufstelle finden kann, dass die Menschen, die zuhören, die Menschen, die gerade so ein Aufruhr sind, auch wissen, wo laufe ich denn hin? In welche Richtung könnte ich denn laufen? Wo kann ich mich denn anschließen?
Ja, naja, ich meine, wir haben ja Gewaltschutzkonzepte, ja? Und wir wissen, wie wir reagieren müssen. Es gibt klare Handlungsabläufe. Genau, es gibt klare Handlungsabläufe für den Fall, dass es innerhalb der Einrichtung oder im häuslichen Umfeld zu einer Kindeswohlgefährdung kommt oder zu grenzverletzendem Verhalten kommt. Genau solche Verfahrenswege bräuchten wir eben auch für Fachkräfte, die ihre Grenzen anmelden können. Ne? Und letztendlich ist natürlich dann der Weg als erstes über die Leitung, über die Fachberatung, über den Träger. Nur man muss...
Und dann verpufft es aber manchmal wieder. Ne? Dann kommen so viele Einzelne. Das wäre ja so schön, wenn dieses Feuerwerk wirklich mal knallt.
Ja, genau. Und dazu, glaube ich, müssen wir einfach ganz, ganz deutlich ermutigen. Ich glaube, anders funktioniert es nicht. Was Ilse sagt, wirklich über die Politik zu gehen, über die Kommunen zu gehen, das ist, finde ich, gut und richtig. Aber ja, das ist vielleicht dann wieder anderen überlassen, aber dass wirklich jede einzelne Fachkraft weiß, sie kann auch diese Beschwerdewege gehen und dazu nochmal zu ermutigen. Und dann ist es vielleicht eher an der Leitung oder an einem Träger eben dann wiederum in die Politik, bei der Politik Beschwerden anzumelden und in den Kommunen Bescheid zu sagen, wir vom Träger XY sind jetzt im Moment in der Situation und so können wir nicht weiterarbeiten. Also dass es dann am Ende vielleicht durch so ein Brodeln von unten doch weiter oben ankommt.
Die Kommunalpolitiker müssen auch anders in die Einrichtung geholt werden, müssen auf die Missstände aufmerksam gemacht werden. Die wissen vieles einfach gar nicht. Es kommt gar nicht in der Politik an, weil Erzieher viel zu brav sind, zu angepasst und mit der Not versuchen, fertig zu werden auf ihre Kosten und auf Kosten der Eltern und der Kinder. Und dem muss sozusagen Abhilfe geschafft werden. Und man darf eben nicht vergessen, wie groß der Druck auch von Eltern ist. Ich erlebe das beim Aufbau von Betriebskitas für Krankenhäuser. Medizin ist weiblich, was Schwestern oder Ärzte betrifft. Und die haben Druck, was die Öffnungszeiten auch betrifft. Und die traditionellen Einrichtungen schließen zunehmend um 13 oder um 14 Uhr, haben mit den Öffnungszeiten sozusagen der Arbeitswelt der Eltern wenig zu tun. Und da müssen wir ganz anders hingucken. Deshalb ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Arbeitgeberverbände müssen unbedingt mit ins Boot zusammen mit den Gewerkschaften für diese Bildungsmisere anders zu streiten und zu kämpfen, auch für die in der Politik.
Und wenn bei der Podcast ja vor allen Dingen von pädagogischen Fachkräften gehört wird, also eben, ich möchte dazu ermutigen, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu kommunizieren und nach außen zu kommunizieren, was es eben gebraucht für eine gute Begleitung von Kindern. Und das andere ist, dass man wirklich sich auch auf die Schulter klopfen darf und sagen kann, jede kleine Interaktion, die ich mit einem Kind habe und die positiv ist und in der ich ein Kind positiv begleite, die trägt ja was dazu bei, dass es zum Guten wird. Ne? Also da auch nicht den Mut zu verlieren und zu wissen, ich mache einen wahnsinnig wichtigen Job. Und die Aufgabe kann dann einfach nur darin liegen, im Kleinen eben was zu verändern und diese Interaktion positiv zu gestalten.
Ein großes und auch zum Teil schweres Thema. Ich habe zum Ausblick noch eine Frage mitgebracht. Ich würde euch gerne fragen, wenn ihr euch etwas wünschen könntet, wenn ihr träumen könntet und ihr dürftet, ich sag mal, die Frühpädagogik noch ein bisschen umschreiben. Ihr dürftet gerade an ein paar Knöpfen drehen und drücken. Wie sieht für euch Veränderung aus? Wie würde für euch die gute Kita aussehen?
Die Rahmenbedingungen auf internationalem Niveau, die Gruppen für unter 3, nicht größer als 8, maximal 10 und für 3 bis 6, 15 mit 2 bis 3 ausgebildeten Pädagogen, mit multiprofessionellen Teams, weil wir Kinder mit so unterschiedlichen Hintergründen haben. Und das muss möglich sein, in den Anerkennungsverfahren schneller zu sein, in der Bürokratie schneller zu sein, in den Bauten schneller zu sein, das Wohl des Kindes nicht nur im Gesetz festhalten, sondern tun, nicht reden, sondern tun. Und da, glaube ich, sind wir insgesamt alle gefordert, für Kinder mehr zu tun, sie ernst zu nehmen, sie wichtig zu nehmen und Pädagogen bewusst auszuwählen mit Leidenschaft und Empathie für Kinder.
Ja, also genau, Ilse spricht jetzt vor allen Dingen die Strukturqualitätsbedingungen an, ne? Die eben gesichert werden müssen, die überprüft werden müssen. Da müssen wir einfach schauen, dass die auch eingehalten werden, zum Wohle aller. Und ja, am Ende geht's für mich darum, dass eine gute Kita wirklich jedes Kind als Individuum wahrnimmt, jedes Kind sich selbst spüren kann, Spuren hinterlassen kann, ernst genommen wird und so begleitet wird, dass es so sein kann, wie es ist. Und das ganz unabhängig natürlich von Familienkultur, vom Alter, von der körperlichen oder psychischen Verfasstheit, dass wirklich jedes Kind so angenommen wird, wie es ist.
Ich möchte, dass Kindergärten Lern- und Lebensorte werden für Kinder, wo selber gekocht wird, wo beeinträchtigte Kinder aufgenommen werden, wo mehrsprachig erzogen werden wird, sozusagen, wo Kinder gerne hinkommen jeden Tag über Jahre und wo sie immer sozusagen auch die Möglichkeit haben, sich mal zu verstecken oder sich mal auch in der Gruppe zu finden, sich zurückzuziehen. Da müssen wir fantasievoll sein, auch in der Art der Raumgestaltung. Nicht immer alles zu kontrollieren, sondern auch mal Freiräume zu schaffen. Und ich glaube, da haben wir noch viel zu tun, auch mit der Gestaltung von Räumen, die sozusagen auch Individualität möglich machen. Nicht alle wollen immer das Gleiche machen, sondern es geht um individuelle Förderung. Und meine Sorge ist, dass wir auch gerade das Thema Inklusion wieder ein bisschen vernachlässigen, weil Mitarbeiter sich häufig nicht mehr in der Lage fühlen. Und dann werden Kinder ins Abseits gestellt. Da hat ja neulich gerade eine Einrichtung Schlagzeilen gemacht. Das finde ich alarmierend. Also Behinderte und Nichtbehinderte gehören zusammen. Das ist eine Frage der Rahmenbedingungen und der persönlichen Assistenzen und der Hilfen. Und das kann nicht Jahre dauern, bis sie genehmigt werden.
Ja, und ich atme auch tief. Ich denke auch, ne, es klingt kompliziert, aber eigentlich doch auch nicht. Eigentlich klingt es doch relativ umsetzbar, wenn wir an einem Strang ziehen und wenn wir auch die Politik aktivieren könnten und sagen, ja, da gucken wir mal gemeinsam hin.
Wenn wir manchmal auch natürlich Menschenverstand einschalten und nicht nur Auflagen, sondern gucken, was ist für Kinder richtig. Manches ist besser in Räumen, die wir im Moment nicht an Räume denken, besser als die sozusagen auf der Straße zu lassen. Und da müssen wir, glaube ich, viel fantasievoller sein. Aber wie gesagt, mein Appell ist, ein bisschen unbürokratischer zu sein. Das machen uns andere Länder um uns herum vor. Wir Deutschen sind wahnsinnig verliebt in alle möglichen Sicherheitsauflagen. Ein bisschen Pragmatismus täte uns an manchen Stellen schon gut.
Genau, letztendlich geht es doch darum, die Kinder eben in ihrer Individualität zu begleiten, wenn die Räume dann dazu dienen, die intrinsische Motivation anzuregen, dann wollen die Kinder lernen, dann wollen die sich entwickeln, dann muss man gar nicht, dass pädagogische Fachkräfte sich damit überflüssig machen. Im Gegenteil, wenn wir da gut begleiten, dann haben wir so viel schon für die Zukunft getan und dann eben haben wir irgendwann kritisch denkende Kinder, die ja problemlose Kompetenzen haben, selbstbewusst sind und sich hinstehen, ihre Meinung sagen, wissen, dass sie sich beschweren können, dass sie partizipieren dürfen und sollen. Und letztendlich muss es ja das sein, worum es uns am Ende geht. Ne?
Wir dürfen Kinder, Eltern und Erzieher nicht weiter so alleine lassen, wie wir es zurzeit tun.
Vielen, vielen Dank. Franziska Martinet, Ilse Wehrmann für dieses Gespräch von Herzen. Vielen Dank. Wir kämpfen weiter.
Jawohl.
Dankeschön.
Danke.